Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben heute so viele Themen, so viele Sachen, die passiert sind. Wir haben neue Spieler sind gecuttet worden, aber wir haben auch ein ganz großes Announcement. Und ich freue mich sehr, dass Fabi da ist. Schön, dass du da bist, Fabi. Da habe ich ihn wieder auf den falschen Fuß erwischt. Sehr schön.
Nee, hast du tatsächlich nicht. Ja, doch, hast du tatsächlich. Ganz kurz, weil ich musste mir gerade ein Hotelzimmer noch für unsere coole Party buchen. Aber dazu gleich mehr. Schön, dass ich da sein darf. Schöne Grüße an euch da draußen und schöne Grüße an dich, Marius.
Ja, servus, moin an euch da draußen und an euch zwei da vor dem Bildschirm.
Ich finde es absurd, dass Marius sogar moin sagt jetzt. Was ist denn da passiert?
Ne, das sage ich doch seit Tag 1 quasi. Als gebürtiger Mitteldeutscher darf man alles sagen.
Sehr schön. Ganz genau, darfst du alles sagen. Wir freuen uns über alles. Wir sind Norddeutschland hier ein bisschen vertreten, Süddeutschland hier vertreten. Und wir treffen uns alle in Frankfurt. Es sind noch knapp 2 Wochen und langsam kribbelt es. Also bei uns, wir haben kurz davor ja im Vorgespräch gesprochen und waren so, hey, es ist einfach krass, dass das jetzt wirklich wahr wird, dass das jetzt alles passiert. Und das Schönste ist, wir werden eine Party haben. Und auf den Social-Media-Kanälen werdet ihr das schon gesehen haben. Wir haben jetzt gerade direkt vor dem Sendungsaufnahme den Button gedrückt und den Post veröffentlicht. Wir werden am 4.11. im Massivzentral mitten in der Frankfurter City eine Party machen ab 18 Uhr. Ab 15 Uhr haben wir schon die Lesung bis 16.30 Uhr. Das sind so 10 Minuten Laufweg bis dahin. Also ihr habt dann knapp anderthalb Stunden, um rüberzukommen, wenn ihr direkt dabei sein wollt. Wir werden am Anfang, glaube ich, so um 18.30 Uhr, 19 Uhr, werden wir einen Podcast, einen Live-Podcast aufnehmen, während wir am Vormittag noch über Mahomes als unseren Starspieler sprechen und seine besondere Rolle passend zum Buch hervorheben, werden wir dann am Abend einmal zum Spiel der Dolphins reden. Versuchen all das dann ganz schnell auch an dem Abend noch zu veröffentlichen, dass ihr da draußen das auch hören könnt. Und dann geht die Party richtig los. Also da werden wir sehr viel Spaß haben. Es wird ein Gewinnspiel geben, knapp 21 Uhr, wo man schöne Sachen gewinnen kann. Wir machen das zusammen und da nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Nico, an Erik von Frankfurt Galaxy, die sich da ins Zeug legen, zusammen mit uns die perfekte Location gefunden haben, die zusammen mit uns das alles organisatorisch machen, weil keiner von uns direkt in Frankfurt wohnt. Aus Frankfurt kommt Marius ja, aber der hat sich ja auch nach Stuttgart verabschiedet vor ein paar Jahren. Von daher Frankfurt aktuell nicht. Keiner von uns da, aber die Frankfurt Galaxy, die Kollegen, die machen das super und ich glaube, das ist auch eine richtig coole Partnerschaft. Wir wissen ja, dass auch die Chiefs gute Verbindungen zu Frankfurt Galaxy haben, regelmäßig von Galaxy alte Spieler dann bei denen bei Equipment Guy mitarbeiten und ich glaube, die Verbindung ist wirklich gut und bringt auch da Spaß. Dazu German Arrowheads, der große Fanclub, ist dabei. Ihr könnt auch vor Ort Mitglied werden. Fabi ist gerade Mitglied geworden, war ganz überrascht, dass er da direkt Sticker vom Das Kingdom mitbekommen hat. Also ihr kriegt auch Sticker von uns, wenn ihr Teil des Fanclubs werdet. Und dann, und das finde ich auch ganz schön, die Footballerei ist natürlich auch dabei, unterstützt uns da und wird auch vor Ort, präsent sein. Vielleicht verkaufen wir auch ein paar Shirts. Mal gucken, wer planen wir gerade genau die Details noch. Aber es wird die große Chiefs-Party. Wir wissen jetzt schon, da wird ein paar Amis dabei sein, die rüberkommen, die echt aus den USA hier rübergeflogen kommen, die uns mal zeigen, wie Tailgating geht. Wir werden aus der UK, da waren Marius und ich ja letzte Woche oder diese Woche im Podcast und haben mit den guten Kollegen, mit Brad von Arrowhead Pride, also auch da könnt ihr gerne mal drauf gehen, findet ihr einen Podcast mit Marius und mir, der aktuell live ist. Und auch die haben Bock, vorbeizukommen. Das heißt, es wird wirklich international. Und ihr müsst Gas geben. Ich glaube nicht, dass bis Sonntagabend noch viele Tickets dabei sind. Von daher jetzt schnell draufgehen und versuchen, Tickets zu ordern, damit ihr auch sicher dabei sein könnt. Leider haben wir einen Kapazitätsengpass irgendwann im mittleren dreistelligen Bereich. Also es wird schon eine gut große Party, aber unendlich viele Leute werden auch nicht dabei sein. Und ich befürchte, wir werden nicht viel Abendkasse haben. Von daher geht auf daskingdom.de und bucht euer Ticket. Kosten 10 Euro. Dafür kriegt ihr aber wirklich den ganzen Abend feinste Unterhaltung. Sehr viel Spaß. Wir spielen auf jeden Fall auch den einen oder anderen Cheese-Song und werden, glaube ich, sehr viel Spaß haben den Abend und dann zu einer gemäßigten Zeit nach Hause gehen, damit wir am Sonntag auch fit sind. Freut ihr euch beide?
Wird großartig. Also das wird richtig, richtig geil. So viele Leute haben schon Bock da drauf auf diese ganzen Tage. Und jetzt haben wir endlich auch unsere Party announced. Es ist endlich draußen, das Baby ist in der Welt. Ihr könnt jetzt Tickets kaufen. Macht das gerne. Vielleicht sind, bis ihr diese Folge hört, auch schon keine mehr da. Dann tut's uns leid, wenn ihr dann keine mehr gekriegt habt. Aber die Nachfrage ist riesig. Also was ich alles an DMs beantwortet habe die letzten Tage und Wochen, das ist ziemlich verrückt. Fabi, wie ist dein Hyped Level?
Ja, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe gerade die Faust geballt, weil ich jetzt gerade eben die Buchungsbestätigung bekommen habe, dass es geklappt hat. Ich reise jetzt wirklich schon am Freitag an, damit ich wirklich am Samstag auch perfekt ausgeruht mit euch eben erst bei Hugendubel die Vorlesung halt, oder Vorlesung, diese, ne, Vorlesung, nennt man das Vorlesung?
Lesung, wir machen eine Lesung.
Lesung.
Du bist doch, genau, du bist doch von uns dreien der erfolgreichste Buchautor hier. Spiegel Bestseller ist, du kennst doch Lesung.
Nee, ich bin kein Spiegel Bestseller. Es ist lieb von dir, dass du es denkst, aber bin ich nicht. Aber nee, Lesung, genau. Und am Abend dann die Party. Also ich freue mich sehr. Und übrigens an alle da draußen, bitte merkt euch das schon mal. Bitte den, Moment, ich muss selber nachschauen. Den 3.11., da hat der liebe Daniel nämlich Geburtstag. Also Leute, ihr hört zu, 3.11., bitte alle mal notieren, dem Daniel gratulieren am 3.11. Das ist ein Freitag.
Danke, das freut bestimmt mich. Voll, das freut unangenehm. Mich sehr. Ja, es ist mir total unangenehm. Yes.
Sehr gerne.
Am 3.11. übrigens auch noch mal ein kleiner Event-Tipp, weil, und da verbinde ich jetzt direkt zwei Sachen, weil die Sports Illustrated Party wird am Freitagabend sein, am 3.11. Da könnte man uns vielleicht auch treffen, abends bei dem einen oder anderen Bier, auf Vorfreude unseres Samstages. Das wird, glaube ich, ganz nett, weil in der aktuellen Sports Illustrated, die seit heute am Kiosk ist, gibt es einen, ich glaube insgesamt, muss man drüber nachdenken, Ich glaube, es sind acht Seiten, die ich geschrieben habe, über Patrick Mahomes, wieso er so ein besonderer Spieler ist. Das muss ich ehrlicherweise sagen, mein Titel, der gefällt mir immer noch am besten. Es ist der Chef, der Chief im Ring. Von daher geht da mal rauf, lest ihn euch durch. Ich finde das Layout super. Ich mag die Zeitung total gerne in den USA schon. Ich finde es super, dass sie in Deutschland ist und freue mich sehr, dass ich da einen Artikel schreiben durfte. Also kauft euch gerne die Sports Illustrated. Bei allen Kiosks in eurer Nähe gibt es auch als Online-Format auf sportsillustrated.de. Und am 3.11. wird es eine Party geben. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir drei auch zumindest ein paar Minuten vor Ort sein werden. Fabian trägt sich das schon gerade im Kalender ein. Ich sehe es.
Ne, wirklich, also ich wäre eigentlich erst am Samstag gekommen, aber da du mir im Vorfeld der Sendung gerade erzählt hast, dass am Freitag schon was abgeht, habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und reise jetzt am Freitag an. Weil ganz ehrlich, das ist so ein Event, das ist das erste Mal, dass wir so zusammenkommen. Ich will das völlig ausnutzen. Und deswegen wirklich, wenn ihr zuhört, schaut, ob ihr Tickets für den Samstagabend noch bekommt, macht da mit. Das ist wirklich, es wird bestimmt richtig großartig. Vor allem, wir sind alles Chiefs-Fans und ich glaube, allein sich da so zugehörig zu fühlen, ist einfach ein geiles Gefühl. Bin richtig hyped. Ich merke schon, Vorfreude ist groß.
Yes, ich glaube, dass nicht nur die Deutschen, sondern auch die Amis bei uns vorbeikommen. Marius hat da gute Drähte. Ich weiß, dass die German Arrowheads, der Verein, auch gute Verbindungen in den USA hat. Und ich glaube, da werden sehr, sehr viele dabei sein. Wir gucken gerade noch, vielleicht kriegen wir sogar ein kleines Shop-Angebot, dass ihr euch noch kurzfristig mit Chiefs-Merch eindecken könnt.
Eindecken.
Genau, eindecken, wir sind dann auch immer gekommen.
Ausstatten.
Ja,
und das klingt besser.
Man merkt, wie nervös wir sind bei dem Thema. und vielleicht, und das ist meine Hoffnung, und weil ich weiß, wie gerne ihr alle Sachen, die unterschrieben sind, die Memorabilia kauft, vielleicht kriegen wir es sogar hin, und da sind wir gerade in tiefen Gesprächen mit den Kollegen, und ich glaube, das darf ich gerne sagen, von Chiefsbit, ob die nicht ein paar Sachen hier rüber flanken nach Deutschland aus den USA, die man dann eben nicht kaufen muss mit doppelt so viel Tags und allem Möglichen, sondern die nur für einen normalen Preis hier verkauft werden. Wenn wir das hinkriegen, wäre es sensationell. Drückt uns die Daumen, das versuchen wir nämlich auch noch zu machen. Und deshalb auch Entschuldigung, dass aus den letzten Wochen so wenig Newsletter gekommen sind. Möglicherweise hat das mit dieser ganzen Organisation zu tun. Ich war noch mal kurz krank, aber das ist wirklich insgesamt sehr, sehr, sehr viel Action, die wir da haben, und wir freuen uns unglaublich darauf, dass wir jetzt endlich mit euch drüber reden können und dass das langsam losläuft, weil dieser Samstag, der wird besonders, da bin ich sehr sicher. So,
wer dafür noch nichts zum Anziehen hat. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen eigene Merch-Werbung machen, weil, wer es noch nicht gesehen hat, shop.footballerei.de/collections, da gibt's das Kingdom-Merch verlinkt, und ich weiß nicht, wie viele von den limitierten 50 Hoodies noch da sind, aber sind schon ein paar weggegangen, deswegen schnell sein. Die legen mal auch so schnell
nicht mehr nach. Sind schon gut welche weggegangen. Also ja, wir sind noch nicht ganz da, und ich meine, ich sage ja, sind insgesamt 50, drei davon gehen an uns, und von daher 47 sind noch über, und ihr solltet euch beeilen, da sind wirklich schon einige weggegangen.
Sehr schön, ja, das ist also so krass, wer nicht zum Wahnsinn hat.
Ich muss mal ganz kurz Props aussprechen an die Maggie. Maggie ist schon wirklich ganz, ganz lange Teil meiner Community. Mindestens seit 2017, und es ist so krass zu sehen, weil Mandy hat sich sofort einen Maggie hat sich sofort einen bestellt, als du es gepostet hast. Und es ist einfach so cool zu sehen, dass, ja, wie sich das alles entwickelt hat mit diesem Podcast und dass es eigene Merch gibt und so. Das ist schon sehr cool. Also ich bin da schon ein bisschen stolz drauf. Also auf dich, Daniel, und auf dich, Marius, was ihr da so in der letzten Zeit aufgestellt habt, schon, ach, schon schön.
Ja, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich über jeden. Und ich glaube, Maggie kenne ich auch gut. Die schreibt, glaube ich, uns allen ganz gerne. Finde ich super angenehm und freue mich immer, da den Kontakt zu haben. Das bringt eigentlich am meisten Spaß. Lass uns ins Sportliche wechseln. Marius, ist es ein bisschen was passiert? Vielleicht kannst du es mal zusammenfassen, die letzten Tage.
Ja, ein bisschen wild ist ja traditionell bis Ende Oktober, bis zum Trade-Deadline-Day, bei dem immer irgendwie was Unvorhergesehenes passieren kann. Wir erinnern uns, vergangenes Jahr hat Brad Veach Kadarius Toney aus dem Hut gezaubert. Dieses Mal wieder ein Wide Receiver, aber ein alter Bekannter. Mecole Hardman kehrt nach seinem, ich möchte mal sagen, erfolglosen Gastspiel in New York zurück nach Kansas City. Mit ihm geht ein Siebtrunden-Pick für 25 und die Jets bekommen dafür einen Sechstrunden-Pick der Chiefs als Gegenleistung. Und wer sich noch zurückerinnert, Hardman war ja 4 Saisons bei uns, davon 57 Spiele gemacht, 26 als Starter und hat auch ein paar Zahlen mitgebracht, die belegen, dass er nicht so ein ganz ungeschickter Griff war. Bei den Jets hat er einen Jahresdeal gehabt, über 4 Millionen US-Dollar, 2,5 waren Signing-Bonus. Der wird auch weiterhin gegen den Cap der Jets zählen, inklusive von einem Workout-Bonus in Summe von 500.000. Die Chiefs werden den Rest von Hardmans Gehalt, also dem Grundgehalt für 23 übernehmen, das sind knapp 720.000 US-Dollar und auch noch einen Roster-Bonus pro Spiel, der liegt so knapp unter 25.000, aber dadurch, dass er da schon ein paar gekriegt hat, zählen nur noch maximal 3 gegen unseren Cap, weil Mecole Hardman davon schon 5 in Summe erhalten hat. Dann gibt es noch ein paar weitere Boni, die er erreichen kann. Ich habe mal geschaut, 50 Receptions, 650 Yards und 6 Touchdowns, dann werden weitere Boni aktiviert, das kann hochgehen bis nochmal 500.000. Ja, Mecole Hardman ist back. Wie war euer Gefühl? Fabi, wie hast du dich gefühlt, als du von dieser Rückkehr gehört hast?
Ich habe es ja durch dich erfahren in unserer Gruppe und ich habe mich sehr gefreut. Auch wenn Mecole Hardman vielleicht auch zuletzt bei uns keine so große Rolle mehr gespielt hat, weil er einfach leider verletzt war, hat er mich trotzdem schon, ja, ich will jetzt sagen, überzeugt, aber Ich vertraue irgendwie Mecole Hardman. Er hat doch schon echt mit seinen Jet-Sweeps und so echt coole Plays gemacht. Er ist richtig schnell. Ich habe immer gesagt, wenn Tyreek Hill weg ist, wird er so aus seinem Schatten endlich mal hervortreten und zeigen, was er kann, weil er ist einfach ein Speedster. Und ich glaube, ein fitter Mecole Hardman kann uns schon viel helfen. Ich glaube, die Average Yards After Reception, die er zuletzt bei uns hatte, sind, glaube ich, aktuell auch höher als jeder unserer Wide Receiver, die wir aktuell haben. Also ich glaube, dass wir uns da nicht verschlechtern mit ihm. Daniel, deine Gefühlslage.
Ich glaube, das sagt eben unfassbar viel aus über das Gefühl, was Brad Veach, Andy Reid und Matt Nagy zu unserem Receiver-Korb haben. Also man sagt eben, okay, das sieht man auch an denen, wie Mahomes in den letzten Spielen gespielt hat. Ein Ex-Receiver auf den Außen gab es im Prinzip gar nicht mehr. Der hat wirklich nur im Slot und Travis Kelce angespielt und dann eben diese Drop-Offs zu den Running Backs nach links und rechts, also so Hot Routes, auf die gelaufen sind. Und im Prinzip ist nichts mehr nach außen und lang passiert. Und Mahomes hat heute in der Pressekonferenz gesagt, am liebsten wirft er lang oder guckt jedes Mal, ob er lang werfen kann. Aber wenn keiner da ist, der frei ist, wenn keiner da ist, dem er vertraut, und wenn er jemandem vertraute, war es Justin Watson, teilweise in Double Coverage. Wir haben die Hände über den Kopf gehalten und hatten Angst, dass da irgendwie Interceptions passieren. Bei genau so einem Wurf hat sich Justin Watson verletzt. Keine Ahnung, wie lange er raus sein wird. Er ist noch nicht auf der IR, sondern daher rechnen sie wahrscheinlich, dass er vor 4 Wochen wiederkommt. Aber man merkt eben, da haben wir einen Mangel und das funktioniert nicht. Und Mecole Hardman kann durch seine Geschwindigkeit, durch seinen Speed das übernehmen. Er kann aber auf der anderen Seite auch als Gadget-Spieler, so wie im letzten Jahr, eingesetzt werden, wo wir ihn nicht gebraucht haben als den Schnellen in die Tiefe, wo wir ihn eher eingesetzt haben bei Jet-Sweeps und bei all diesen kurzen kleinen Red Zone Sachen. Wo hatten wir im letzten Spiel Probleme in der Red Zone? Also ich finde, Mecole Hardman ist eine Antwort. Er ist nicht die finale Antwort dahin, dass unsere Offensive besser wird. Er wird nicht der Nummer 1 Wide Receiver, der 1200 Yards macht. Aber er kann eine Möglichkeit sein, für uns da tiefer reinzugehen. Was ich spannend fand, Nummer 12, ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt, wird er einnehmen. Und dann fand ich nochmal ganz, ganz interessant, dass es ja deutlich mehr Kosten sind, als nur einfach zu sagen, hey, es ist dieser Pick-Swap, den wir haben. Wir werden wahrscheinlich diesen wie heißt das denn, Compensatory Pick werden wir verlieren, den wir für Juju bekommen haben durch diesen Trade. Und wir werden, und das darf man glaube ich auch nicht vergessen, das finde ich dann auch gar nicht so einfach, wir haben ja einfach Leute gecuttet und mit Kieran de Coburn, Snacks, wie er genannt wird, und eben Washington, die gehen jetzt auf den Waiver. Es kann gut sein, dass die für immer weg sind, weil sie von einem anderen Team gepickt werden. Da muss man auch ganz klar sagen, das ist schon ein Aderlass, den wir da haben, und das tut mir ein bisschen weh, ehrlicherweise. Aber ich glaube, dass wir festgestellt haben, so wie wir auch hier im Podcast festgestellt haben, die Wide Receiver sind ein Problem. Und wenn es eben nicht funktioniert, wenn wir da nicht weiterkommen, dann müssen wir handeln. Und dann muss Brad Veach sich was einfallen lassen. Und vielleicht hat er versucht, einen Marquise Brown zu kriegen. Vielleicht hat er versucht, einen Mike Evans zu kriegen. Wenn die alle sagen, nö, wollen wir nicht, ist Mecole Hardman doch erstmal eine günstige und für uns sinnvolle, weil wir wissen, wie er tickt, weil wir eher nicht das Playbook lernen muss, Soforthilfe. Und ich glaube, das ist einfach ein smarter Move, der sehr viel mehr bringen kann, als wir gedacht haben. Für mich wäre so ein bisschen aufzuklären, wieso war Mecole Hardman so unfassbar beschissen bei den Jets, weil der wurde ersetzt von einem Rookie, der einen schönen, der so bei Hard Knocks aufgefallen ist und dann einen schönen, ich glaube Punt Return war das, der das Spiel gewonnen hat. Und danach hat Mecole Hardman keine Rolle mehr gespielt. Also das finde ich auch absurd und hat bei mir so ein bisschen Fragezeichen aufgemerkt. Wie bei anderen Spielern von den Chiefs, die ihr Team gewechselt haben. Wie seht ihr das?
Definitiv. Also ich bin auch gespannt, aber für mich, und das habe ich ja, glaube ich, in einem der letzten Folgen schon mal angekündigt, wenn Mecole Hardman zurückkommen sollte, und das tut er jetzt eben, dann wird er nicht alle Probleme im Alleingang lösen. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist halt eine deutlich andere, als sie eben war, als er in das letzte Jahr gegangen ist. Also der Erwartungsdruck ist vielleicht ein bisschen kleiner, auch von ihm selber an sich, weil es hieß immer ja der designierte Hill-Nachfolger und Wide Receiver 1 etc. pp. Jetzt ist er ein Baustein in diesem Wide Receiver Core und ich glaube, das entlastet die anderen auch deutlich. Also ein Kadarius Toney kann wieder andere Aufgaben übernehmen, ein Rashee Rice kann sich anders positionieren. Du hast jetzt gerade Watson, der ein bisschen länger ausfallen wird, vielleicht nicht auf die IRA geht, zumindest ist der aktuelle Stand, aber du hast eben deutlich mehr Möglichkeiten mit einem Mecole Hardman. Und ich glaube, das Stichwort, das hast du gerade schon gesagt, Daniel, Connection mit Mahomes und eben, dass er wenig Anlaufzeit braucht, weil man das Playbook eben kennt. Und ich glaube, das ist Brad Veach und allen, die damit beteiligt sind, wichtig gewesen, dass man jetzt nicht irgendwie einen. Und da hatte ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Also ich konnte mir keinen Veteran Wide Receiver, der jetzt irgendwie von außen kommt, vorstellen, der jetzt direkt funktioniert. Also bei Kadarius Toney war das letztes Jahr auch eher erstaunlicher, dass der so viel Vertrauen von Anfang an bekommen hat und dann direkt auch performt hat. Also das hätte ich tatsächlich auch so nicht gedacht, vor allem weil er bei den Giants ja auch nicht so viel gespielt hat zum damaligen Zeitpunkt. Dementsprechend hatte ich irgendwo immer Bauchschmerzen mit einem neuen Receiver. Und ja, selbst Leute wie jetzt, da habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt, was macht eigentlich gerade unser Kollege, über den wir die ganze Offseason gesprochen haben, dass er vielleicht zu uns kommt, ja, bei den Titans, ja, ist er da eine große Nummer oder eben nicht? Und völlig überraschend oder auch eben nicht, je nachdem, wie man es sehen will, ist er sie halt einfach nicht. Also das kann halt eben auch passieren und bei Juju ist genau das Gleiche. Also da müssen immer so viele Bausteine ineinander greifen, da muss immer so viel passen. Aber DeAndre Hopkins, wir hätten ihn alle gerne genommen, aber jetzt bei den Titans ist er halt eben auch nicht wirklich der Go-To-Guy. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn der nochmal vom Brett geht. Oder Derrick Henry soll ja auch schon gerüchteweise irgendwie weggetradet werden. Also die sind ja bei 2-4. Da kann man schon auch sich mal von ein paar Stars wieder trennen, die es eben nicht gepackt haben. Aber ich bin auch bei dir, Daniel, Stichwort Keandre Coburn. Da war ich echt ein bisschen schockiert, weil dem haben wir die beste Draft-Note gegeben. 1-, habe ich nochmal nachgeschaut. Aber es zeigt auch mal wieder, dass, ja, wie die NFL ist, dass es manchmal schlicht und ergreifend nicht oder eben noch nicht reicht für so einen Spieler, der dann auch jetzt mit der Rückkehr von Chris Jones, mit Charles Amenu und ja, da sind halt dann doch mal Spiele von Derek Nandi gewesen, die halt doch ein bisschen anders gewesen sind als in der Vergangenheit. Also ein bisschen crowded der Raum und dann fällt halt so einer leider hinten runter. Schade, aber hoffentlich kriegen wir den wieder für den Practice Squad.
Definitiv, ich glaube, das wäre die Ideallösung und wäre etwas, was, also wo ich auch an die Entwicklung glaube. Ich glaube, das ist ein cooler Typ im Lockerroom. Der hat einen unfassbar schnellen ersten Antritt und könnte da eine gute Rolle spielen. Wir haben natürlich auch eine Inside-Defense. Derrick Nady spielt deutlich besser als in den letzten Jahren mit Chris Jones. Und jetzt dann doch noch ein bisschen mehr Power, auch mit Turk Wharton und Co. haben wir natürlich einfach eine andere Situation, als wir das teilweise in der Offseason erwartet haben, mit Verletzungen und so weiter. Die Defense, die liefert einfach aktuell unfassbar ab. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Problem, was man da hat, wo man sagt, okay, das könnten wir verkraften, das wäre nicht so schlimm. Ich erinnere mich gerade noch an Chris Lemons, wenn ihr euch erinnert. Der war vor dem Bengals-Spiel wurde der auch so ein Move, wo Brad Veach versucht hat, die Liga so ein bisschen zu tricksen, und die Bengals haben zugebissen, haben ihn rausgeholt, und wir waren alle ziemlich geschockt, dass einer unserer bester Special-Team-Gunner dann mehr oder weniger beim Gegner landet uns nicht mehr zur Verfügung steht. Am Ende sind wir Super Bowl-Champion geworden, das wollen wir ja nicht vergessen, auch jetzt in dieser Folge nicht, und haben da im Prinzip alles erreicht, was wir wollten. Trotzdem einfach schade für den Typen, und vielleicht klappt das einfach über das Practice Squad. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der einfach so weggepickt wird. Man muss ja auch wissen, wenn der jetzt weggenommen wird, ist er fest im 53er-Kader von dem Team. Das kann also eigentlich nur ein Team machen, was den Freiraum hat und die Spieler ausprobieren möchte. Also ich denke da so an Texans zum Beispiel oder die Cardinals oder so. Mal gucken, wir werden es sehen. Texans würden mit seiner Heimat ja auch ganz gut passen. Also das wäre sehr super, super schade. Aber lass uns mal auf den zweiten Spieler kommen. Es sieht ja so aus, als wäre Mecole Hardman nicht der einzige Rückkehrer, oder Marius?
Nein, es jettet gerade ein aus Colorado Frank Clark zum Medizincheck nach Kansas City. Also Andy Reid hat ja vor ein paar Tagen schon angedeutet, dass Gespräche geführt werden, nachdem sein Gastspiel ja auch vorzeitig beendet wurde. Nicht an dem Wochenende, wo die Chiefs dort waren, aber jetzt dann doch zeitnah. Und ja, man spricht miteinander. Man wird sehen, wie man da zusammenkommt. Ich glaube, die Zeichen sind ganz gut. Hat auch ein Fan gesagt, dass er Donnerstag, also heute, dann in Kansas City sein wird, weil der hatte sehr viele Devotionalien von ihm, also sehr viele Jerseys, und die wollte er unterschrieben haben. Der hat gesagt, ja, ich komme am Donnerstag. Und da sind wir mal gespannt. Also vielleicht ist es so, dass wir eine Folge aufnehmen und während dieser Folge die Meldung reinkommt, dass Frank Clark back ist. Das wäre sehr schön nach dem Schock, dass wir aufgenommen hatten und er zu den Broncos gegangen ist. Das hatten wir auch alle kurz das Gesicht entgleist und völlig geschockt waren. Also wer das noch nicht gehört hat oder sich gerne nochmal anhören möchte, der darf das tun. Es gibt's, die Folge müsst ihr schauen. Wurde sogar, glaube ich, der Frank-Clark-Schock genannt. Also
Das müssen wir eigentlich dann nochmal sozusagen zusammenschneiden, wenn das in dieser Folge
zusammenschneiden passiert. Zusammenschneiden als Highlight, ja. Wäre eine schöne Geschichte. Aber ich würde mich auch drüber freuen. Wie geht's euch?
Fabi, wie geht's dir? Was denkst du über Frank the Tank oder Clark the Shark? Wie immer.
Ja, ich habe ja gestern auch schon, also ich muss das mal ganz kurz an alle da draußen erklären, also ihr, die regelmäßig zuhört, wisst das ja, aber ich bin ja bei manchen Sachen nur eine ganz so, wie soll ich jetzt sagen, drin in der Thematik wie Marius und Daniel. Und gestern, ich habe gehört, Frank Clark kommt zurück, ich freue mich, habe mich aber dann wieder die Frage gestellt, so ist das überhaupt sinnvoll oder ergibt es überhaupt Sinn für uns? Und dann habe ich in unsere Gruppe reingeschrieben, sei, Leute, wie seht ihr das? Brauchen wir einen Frank Clark überhaupt? Weil unsere Defense ist laut Statistik aktuell die zweitbeste in der Liga von den zugelassenen Punkten, was ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals über die Chiefs Defense sagen kann. Und jetzt bekommen wir auch am Wochenende endlich unsere Verstärkung zurück nach 6 Wochen. Also ich bin super, super gespannt, wie das wird. Und deswegen die Frage, brauchen wir ihn wirklich? Und deswegen, Daniel oder Marius, möchtet ihr bitte mal ganz kurz das, was ihr mir gestern erklärt habt, jetzt auch nochmal erklären. Brauchen wir Frank Clark? Wenn ja, warum? Marius, du sollst, glaube ich, so wie ich das werten darf.
Ja, natürlich ist es immer gut, genügend Tiefe im Pass Rush zu haben. Ich meine, das hat Steve Spagnuolo gesagt, das hat Andy Reid gesagt und wir sagen das auch. Einfach, Frank Clark ist in erster Linie natürlich auch Mentor. Der wird nicht bei jedem Down auf der Wiese sein. Das braucht er gar nicht mehr sein. Und es ist halt eben auch wichtig, dass wir einen King Felix haben, dass wir einen George Kalaftis haben, die sich entwickeln können. Und George Kalaftis hat sehr profitiert im vergangenen Jahr von Chris Jones als Mentor, von Frank Clark. Und so hoffe ich mir das auch von Felix Anudike-Uzama, weil der eben auch am Anfang viel mehr spielen musste, weil Charles Emmanuel wegen der Sperre raus war, Frank Clark war nicht mehr da und dann wurde halt von dem sehr viel erwartet. Er hat die Erwartungen schon teilweise übertroffen, aber für die Entwicklung ist es für einen jungen Spieler halt besser, wenn da auch jemand beim Third Down mal da ist, der eben Erfahrung hat, der genau weiß, was er machen muss, der einfach dann weiß, okay, wenn es Third Down and Long ist und du bringst einfach den Blitz, und das macht Spagnuolo ja oft und gerne, und da hast dann einfach so einen Shark, der dann in seiner unnachahmlichen Art nochmal ein wichtiges Play machen kann, dann ist das einfach Gold wert. Zudem muss man sagen, Frank Clark hat ja immer in der Regular Season so solide performt, würde ich es mal nennen. Aber in den Playoffs ist einfach The Shark unabdingbar gewesen, unverzichtbar gewesen, zur Hochform aufgelaufen. Im Prinzip genau das Gegenteil von Chris Jones, der in den Playoffs lange Jahre auf seinen ersten Sack gewartet hat. Und letztes Jahr hat es dann Gott sei Dank zweimal geklappt. Aber Frank Clark war immer in den Playoffs da. Und genauso sehe ich den auch für einen tiefen Playoff-Run. Und die werden nicht alle gesund bleiben, leider Gottes. Da wird auch schon der ein oder andere irgendwann mal Blessuren kriegen, so Richtung Dezember und Anfang Januar. Das heißt, es ist wichtig und gut, da Qualität in der Tiefe zu haben. Und dafür ist Frank Clark eben auch da. Und wenn er Bock hat, zurückzukommen, wenn er Bock hat, entsprechend auf Gehalt zu verzichten oder mit weniger zufrieden ist, und das ist er ja, weil der hat schon in Denver auf Gehalt verzichtet, damit das irgendwie möglich war. Und jetzt, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ich glaube, es ist nicht mehr der Frank mit den Erwartungshaltungen aus der Anfangszeit der Offseason. Und das zeigt eben auch, wenn die Jungs Bock haben, zurückzukommen, dann herzlich willkommen zu Hause.
Ja, ich glaube, es ist auch da ist wieder die Frage, wieso ist Frank Clark in Denver nicht angekommen? Und der hat ja eigentlich keine richtige Chance bekommen, war mein Gefühl. Also er war eben verletzt, er war angeschlagen und ist er nie wieder reingekommen. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, drüber geredet, oder letzte Woche, Marius, vor dem Broncos-Spiel, dass insgesamt, Veteranen nicht so eine große Rolle bei Sean Payton aktuell haben und er lieber aufbaut. Und wenn er davon Opfer geworden ist, wenn die Broncos ihm sein Gehalt gezahlt haben und wir kriegen ihn dann vom Veteran Minimum jetzt vom Roster oder von der Free Agency gepickt, ey, ist doch eigentlich erstmal sensationell. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass der unsere jungen Spieler auch mentoringmäßig nach vorne bringt. Ich glaube, der George Kalaft ist unglaublich geholfen und jetzt kommt er eben auch in eine Situation rein, wo er wirklich die wirklich supporten kann. Und das andere ist eben für mich wirklich diese Third-Down-Situation, Ende des Spiels, alle sind kaputt und dann nochmal jemand sowas reinzubringen, der sowas kann und der auch so eine Chemie mit Chris Jones hat. Ich glaube, diese Brotherhood und Chris Jones war ja schon richtig pissig, dass Frank Clark nicht gesigned worden ist. Die finde ich eben super, super wichtig. Ich sag dir, Chris Jones wird alles dafür sorgen, dass die beiden. Und wenn Chris Jones geht, als Super Bowl Champions gehen. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Gefühl, dass die Chiefs-Organisation aktuell das Gefühl hat, mit dieser Defense müssen sie alles aus diesem Team rausquetschen, was irgendwie geht, weil es wirklich alles andere als unwahrscheinlich ist, dass man wieder die Chance hat, bis zum Super Bowl zu kommen und da erfolgreich zu sein. Und das ist mein Gefühl, was ich gerade habe. Die Defense ist so gut, wir stehen da so sicher und so positiv, dass wir jetzt alles tun müssen. Und wenn wir dann sozusagen sicherstellen können, dass die Defensive nicht abebbt, wenn wir kaputt sind, dass die jungen Leute noch ein bisschen mehr Verstärkung kriegen, noch ein Tick besser werden, dass wir in der Offense mit McCall Hardman und vielleicht noch einem weiteren Spieler eben diese Lücken schließen können, haben wir ein Team, was definitiv vorne mitspielt, was in der AFC Favorit ist und was richtig gut Gas geben kann. Und aktuell das einzige Team, was uns so richtig Angst macht, sind die Dolphins und die sehen wir in zwei Wochen in Frankfurt. Von daher bin ich eigentlich, also ich merke, dass das alles Moves sind, um dieses Jahr einen Super Bowl zu gewinnen und weiterzumachen, wo man letztes Jahr aufgehört hat. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz geil, weil wenn wir jetzt Frank Clark mitgenommen hätten, McCall Hardman mitgenommen hätten, hätten wir vielleicht motivationstechnisch das Gefühl, dass sie eh geliefert haben und dass sie vielleicht 10% weniger machen. Jetzt haben die beiden richtig, richtig schlecht ausgesehen bei ihren Teams. Und ich bin mir sicher, dass, und das schafft Brett Veach, das schafft ein Andy Reid auch, die eine Motivation zu kriegen, um diesen beiden alten Teams zu sehen, was habt ihr für einen Scheiß mit uns gemacht, auf uns hättet ihr setzen müssen. Und das ist eben ganz geil. Also du hast dann eine Mentalität, die zurückkommt, die weiß, wie man gewinnt, die gleichzeitig aber, und das ist ganz schön, neue Motivation hat, um zu zeigen, hey, wir können das noch, wir sind nicht altes Eisen, wir sind nicht irgendwie verbrannt, sondern wir haben richtig was drauf. Und darauf freue ich mich, weil eigentlich ist die Situation, sie sind jetzt billiger als in der Offseason, sie sind wahrscheinlich motivierter als in der Offseason und wir können auf einem positiven 5-1-Record mit denen jetzt dafür sorgen, dass sie reinkommen. Cole Hartman hat heute ja sogar schon trainiert und dann vielleicht in den nächsten Wochen weiter Leistung bringen. Und es überschattet so ein bisschen Charles Omenihu, über den ich heute eigentlich ganz, ganz viel reden wollte, der zurückkommt, der diese Woche das erste Spiel machen wird, wo Andy Reid auch sagt, mal gucken, wie er in Form ist. Aber er weiß, dass der in Form ist und der wird am Sonntag auch spielen. Und von daher bin ich einfach wirklich glücklich, dass dieses Team einfach noch besser werden kann und wir noch sicherer sind, wenn irgendwelche Verletzungen reinkommen. Und ich glaube, das sind zwei Signings, die genau das bestätigen. Das wird uns in der Spitze nicht besser machen. Es wird aber dafür sorgen, dass wir weniger Probleme haben in bestimmten Spielsituationen oder bei unvorhergesehenen Sachen. Und das ist gerade Frank Clark in dem Moment. Hilft dir das, Fabi?
Ja, ich wollte es nämlich ja gerade sagen. Du darfst nicht vergessen, was das wahrscheinlich mit den Spielern macht. Weil schon mehr, die gehen weg von der Mannschaft, gehen woanders hin, merken, hey, da läuft es irgendwie doch nicht so gut. Hey, die wertschätzen mich vielleicht nicht so, wie ich bin. Und dann kommst du zurück und du willst natürlich als Spieler dann irgendwo ein bisschen, ich glaube, deine Dankbarkeit zeigen, dass du jetzt wieder da sein darfst bei einem absoluten Super Bowl Contender. Und das waren halt einfach weder die Jets noch die Broncos. Und wie du richtig sagst, die waren schon mal da, die kennen die Jungs. Ich habe gerade ein Video gesehen, wie Mecole Hardman am Trainingsgelände steht, wie Sky Moore um den Hals springt. Also, weißt du, die Jungs kennen sich. Und Frank Clark, ich glaube auch, der macht so viel auf und abseits des Platz mit der Mannschaft und auch diese Verbindung mit Chris Jones, das ist, denke ich, ein sehr willkommener Nebeneffekt, dass die zwei einfach so, wie so Brotherhood, wie du richtig sagtest, haben, weil ich denke schon, dass man, ich denke, jede Gelegenheit nutzt, die jetzt nicht irgendwie mehr Geld kostet, um auch einen Chris Jones irgendwie glücklich zu machen, weil wir sehen einfach, wie unglaublich wichtig er ist und ich glaube, wenn der Bock hat und wenn der gut drauf ist, dann ist der zu viel fähig und ich glaube auch, dass die zwei Moves vielleicht faktisch oder von der Statistik her uns das vielleicht jetzt nicht so viel bringen. Ich denke aber, dass da so viel Chemie mit reinspielt, dass die Mannschaft dadurch noch besser wird, stärker wird und vielleicht auch in manchen Situationen dann einfach Spielzüge zum First Down bringt, die sie vielleicht davor nicht geschafft hätten. Also ich bin der Meinung, das waren zwei ganz, ganz smarte Schachzüge für weniger Geld. Und wahrscheinlich mit mehr Impact, als es gewesen wäre, wenn sie nicht gegangen wären. Also wirklich, ich glaube, das Chargers-Spiel, das wird, denke ich mal, ja, es wird spannend. Ich freue mich sehr drauf.
Ich glaube, Frank Clark werden wir bei den Chargers, wenn er heute signed oder morgen signed, noch nicht sehen. Ich bin auf das zweite Broncos-Spiel sehr gespannt. Ich glaube, das wird Spaß bringen. Und da sind sie alle richtig, richtig motiviert. Und in Deutschland sind die alle voll an Bord. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir Frank Clark in Deutschland sehen, Mecole Hardman in Deutschland sehen, wenn sie fit sind und da auch richtig Feuerwerk machen. Also das wird wirklich schön.
Wie sehr bereut die NFL, dass die Chiefs gegen die Dolphins in Deutschland spielen? Wie sehr bereuen die das?
Würde niemals irgendjemand von der NFL zugeben, aber das war nicht notwendig. Dass das beste Spiel vielleicht der gesamten Regular Season sein könnte und ich glaube, das Potenzial hat das. Ich könnte mir so ein 55-53 wie gegen die Rams damals, hoffentlich mit anderem Ergebnisrichtung, dann so wirklich vorstellen, weil unfassbar, was die Dolphins gerade in der Offensive machen und die Chiefs Defense, mal gucken, wie gut die gegen die Dolphins aussieht und auf der anderen Seite das Tyreek Hill Revenge Game, vielleicht das Chiefs Revenge Game bei Tyreek Hill, ich weiß es nicht, da ist einfach richtig viel drin und richtig viel Bewegung drin und ich glaube, dass die NFL bereut, dass das kein Saturday Night Football oder Sunday Night Football oder Monday Night Football Game ist, weil da gehört es aus der Sicht der NFL natürlich definitiv hin und würde unfassbare TV-Zahlen erbringen. Um 7.30 Uhr morgens in Kansas City wird das vielleicht anders aussehen. Ich wollte noch eine ganz kurze News, die mich heute zum Lachen gebracht hat. Dave Toop, der Special Teams Coordinator, hat erzählt, wer unser Backup-Punter ist, wenn Tommy Townsend denn ausfallen würde. Habt ihr damit gerechnet, dass Patrick Mahomes möglicherweise Punts machen kann? Keine Reaktion hier.
Was soll der noch mit seinem verletzten Fuß irgendwie alles machen? Laufen, punten, vielleicht...
Naja, aber überleg mal die Defensiven oder die Special Teams im Gegner, wenn Patrick Mahomes da plötzlich beim Punt steht und möglicherweise den Ball auch einfach 50 Yards weit werfen könnte. Ich finde die strategische Teil davon echt ganz witzig. Also Tommy Townsend verletzt sich oder tut so, als würde er sich verletzt hat im Move davor mit großer Führung, steht plötzlich am Punt Patrick Mahomes und macht ein bisschen was. Also ich würde es feiern, das mal zu sehen, so ähnlich wie Justin Reed, der Field Goals macht. Also das wäre schon ganz amüsant.
Der Fake-Punt-Versuch wäre auch wahrscheinlich deutlich deutlich mit mehr Erfolg gekrönt als von den bisherigen Versuchen. Ich meine, ich glaube, Tautz hat ein oder zweimal versucht. Einmal hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt, wenn ich mich zurückerinnere.
Ja, so ist es. Also, das auch als schöne News dabei. Aber lass uns dann den Rest der Folge über die Chargers sprechen. Wir spielen am Sonntag gegen die Chargers um, wenn ich es richtig...
22:25 Uhr.
25, genau. Also letzte Teil des zweiten Slots. Und ich kenne das Spiel aus dem Stadion. Ich war letztes Jahr da. Ich weiß, dass die Chargers-Woche zwar nicht so krass ist wie die Raiders-Woche. Das hat, glaube ich, auch jemand bei Spotify mal gefragt. Wie sind die Rivalries wirklich? Es ist nicht ganz so krass. Aber die Chiefs-Fans mögen die Chargers nicht. Da kann man sicher sein. Das hat auch damit zu tun, dass die natürlich schon gut sind und relativ gut in die Saison gestartet sind. Nicht so gut, wie sie hätten sein können. Die haben gegen die Dolphins nur ganz knapp verloren. Das Spiel hätten sie meines Erachtens nach gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, und haben danach eben sich von zwei Seiten gezeigt. Also weiterhin schlechtes Game-Management am Ende von Justin Herbert und auch vom Coaching. Gleichzeitig natürlich aber trotzdem unfassbare Spieler. Keenan Allen, der unglaublich gut aussieht. Justin Herbert, der einen unglaublichen Arm hat. Und die Defensive ist zwar nicht so doll, also ich glaube wirklich middle of the pack, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 19, 20 roundabout. Aber mit Bosa und auf der anderen Seite Khalil Mack. Das kann einem schon Angst machen. Wie jetzt siehst du die Chargers, Marius?
Ja, also wir können ja mal ein bisschen zurückschauen. In den 20 Jahren, bevor Andy Reid Cheftrainer bei den Chiefs wurde, haben die Chiefs eine Bilanz von 19-21 gegen die Chargers gehabt. Und in der ersten Saison unter Reid hat sich das auch ein bisschen fortgesetzt, dieser Negativtrend. Da war es zwar relativ knapp, aber dann wurde rapide beendet von 14, also von 2014 bis 22 ist die Bilanz 15-3 gegen die Chargers. Und obwohl die letzten Spiele auch immer sehr knapp waren, also die letzten drei wurden sehr, sehr, sehr knapp gewonnen und drei von 15 Duellen in oder nach Overtime erst erzielt und bei 7 der letzten 9 Spiele war es ein One-Score-Game. Und so sind halt eben die Chargers. Also der Season-Record, du hast es gesagt, der liest sich schlechter, als er ist. 2-Punkte-Niederlage in Woche 1 gegen die Dolphins, dann diese, ich glaube, 3-Punkte-Overtime-Niederlage gegen die Titans in Woche 2, dann hat alles schon vom Fehlstart gesprochen, dann holte man Siege gegen die Vikings und die Raiders, dann die Bye-Week gehabt, relativ früh in der Saison. Und jetzt diese auch, ja, unnötige 3-Punkte-Niederlage am Montag. Also es ist immer ein unangenehmer Gegner, diese Chargers, und es werden auch gegen uns definitiv wieder ein unangenehmer Gegner werden. Ich glaube, das ist schon dann doch deutlich immer ein Gefühl. Fabi, wie ist dein Gefühl zu den Chargers aktuell?
Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wir spielen daheim, oder? Nee, warte mal. Doch.
Ja.
Wir spielen zu Hause, genau. Gott sei Dank, das ist schon mal, gibt mir schon mal ein gutes Gefühl. Ich bin ehrlich, ich mag die Chargers nicht. Ich mag die wirklich gar nicht, weil die wirklich irgendwie, ich will jetzt sagen, das ist eine Angstgegner, aber irgendwie, die ärgern uns schon immer ganz schön. Und so ein Austin Ekeler ist natürlich jetzt auch wieder fit.
Darf ich dich einmal unterbrechen, Fabi? Ich muss euch was sagen. Ich habe gerade gesehen, wie viele Tickets wir schon verkauft sind. Über 50% der Tickets sind schon weg.
Was?
Ja. Leute, ihr müsst euch beeilen. Da werden am Ende des Wochenendes definitiv keine Tickets mehr über sein.
Nee, also du, hoffentlich, wenn die Folge rauskommt.
Ich wollte gerade sagen, wenn es so weitergeht, ist die Folge draußen und die Tickets sind schon weg. Oh shit.
Das ist wild. Oh yes.
Ach, aber das ist doch schön. Ist,
ihr da draußen seid, ihr seid einfach verrückt. Das ist unfassbar. Ich bin
das ist schön.
Völlig verrückt.
Wahnsinn.
Sehr schön.
Okay, ich fahre fort. Mit Austin Ekeler haben die noch einen sehr, sehr guten Running Back, der jetzt, ich glaube, 5 Wochen oder so verletzt war. Zurück, bestimmt noch nicht bei alter Stärke, aber den du nicht unterschätzen darfst, mit Keenan Allen, einen unfassbar starken Wide Receiver. Und ja, auch Justin Herbert ist jetzt kein schlechter Quarterback, würde ich sagen. Hat einen guten Arm, kann die langen Dinger machen und hat eben auch Empfänger, die diese langen Dinger fangen können. Also ich habe Respekt für den Chargers. Das ist definitiv kein entspanntes Spiel, so wie gegen die Broncos letzten Sonntag. Da habe ich mich hingesetzt und gesagt, hey, das Ding, das wird. Die Chargers, ich denke auch dieses Mal wird es ein enges Spiel und wieder ein One-Score-Game. Ja, also wie gesagt, Ich freue mich auf das Spiel nicht, weil es immer eng ist. Also seitdem ich denken kann, also seitdem ich mich erinnern kann, waren die Spiele wirklich immer sehr eng. Und ich denke, das wird am Wochenende leider auch so sein. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen super da, weil unsere Defense einfach genial ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wer gegen Keenan Allen spielen wird. Weil unsere Corner, die sind ja momentan auch wirklich sehr gut drauf. Und ja, wir nennen Justin Jefferson.
Ich bin mir sicher, dass Snead größtenteils gerade auf die tiefen Routen von Keenan Allen auf jeden Fall spielen wird. Ich meine, Quentin Johnston hat bisher gar keine Rolle gespielt. Das erwarte ich jetzt gegen uns auch nicht so richtig. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also ich glaube, das sieht wirklich richtig, richtig, richtig gut aus, was unsere Cornerbacks machen. Und Keenan Allen, ich habe ihn live ja schon mal gesehen, habe ich immer mal erzählt, wie der sozusagen in London an allen vorbeigezistisch rechts in der Endzone den Ball gefangen hat. Der ist einfach unfassbar schnell und hat wirklich sichere Hände. Aber also was Snead, wenn man sich anguckt, was Snead macht, wenn der mehr als 50 Yards kriegt, Receiving, glaube ich, kann er glücklich sein aktuell gegen die Chiefs, ohne irgendwie überheblich zu sein. Aber Justin Jefferson ist eine andere Nummer als ein Keenan Allen für mich nochmal. Und am Ende hält unsere Defense solche Spieler alle wirklich klein. Also das ist wirklich spannend zu sehen, was die Chargers Offense, und die sah damals, als ich letzte Saison, Anfang letzte Saison im Arrowhead die gesehen habe, da sah das wirklich aus, dass die wie geschnitten Brot durch unsere Defense ging, und es lag größtenteils daran, dass die Mitte des Feldes so schwer zu decken war. Also Mike Williams, Keenan Allen konnten da wirklich sehr, sehr krass das Thema auseinandernehmen. Und da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen mehr. Nick Bolton ist zurück. Wir haben noch mehr Pressure. Es wird noch weniger Zeit sein. Und ich glaube auch, dass ein Justin Herbert Angst hat vor dem Pass Rush der Chiefs. Also die haben ihn schon mal eine halbe Saison gekostet, als Mike Dana ihn da rumgerammt hat. Und sowas merkst du dir, solche Stadien merkst du dir. Und wenn dann wirklich die volle Power von uns da ankommt und auch gerade diese gemeinen Blitz von Spagnuolo, wo dann ein Chanel oder ein Snead oder wer auch immer nach vorne geschossen kommt, genau das willst du eigentlich nicht haben als Quarterback. Und ich glaube, mit unserem Backfield können wir da so kreativ werden. Und ich glaube, dass Spagnuolo gerade einer der glücklichsten Menschen überhaupt in Football-USA ist, mit der Defense, die er da hat, die er jetzt eben wirklich einsetzen kann und mit der er jetzt spielen kann. Und klar, die Cleveland Browns sind gerade historisch gut, weil die einfach unfassbar wenig zulassen. Aber die Chiefs sind nicht so weit weg. Ich habe lieber unsere Defense als die der Browns.
Gehe ich voll mit dir. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass die Browns es endlich mal dafür gesorgt haben, dass es endlich eine Niederlage gab für die 49ers. Das fand ich tatsächlich sehr schön. Was ich aber noch sagen wollte, war nicht das sogar ein Rippenbruch damals von Justin Herbert gegen uns? Oder eine angeknackste Rippe? Was war denn das?
Korrekt.
Das war doch irgendwie sowas.
Ja, genau sowas.
Genau. Der wird Angst haben.
aber den Hit habe ich, der war wirklich direkt vor mir. Ich stand da, der war auf Höhe, wo wir gesessen haben im unteren Block. Und das war so krass von Mike Dana, den einfach, also der hat den Ball ja sogar losgelassen, aber der hat den wirklich so halb mit der Schulter, halb mit dem Helm richtig schön so im Unterkörper reingehauen. Und war nur ein QB-Hit, aber danach war Justin Herbert, der konnte keinen Ball mehr weit werfen. Das war, also der brauchte dann 10 Minuten, um rauszukommen, wurde wahrscheinlich irgendwie dann einmal geguckt, ob alles in Ordnung ist, und hat er weitergespielt. Aber das war nicht mehr der Justin Herbert, den du vorher hattest. Yes. Wie seht ihr die Defense? Wie würdet ihr aktuell, gerade Marius, wie würdest du denn die Defense der Chargers aktuell einschätzen?
Ja, also sie ist uns erwartet, ich würde mal wieder sagen, eine sehr schwach anmutende Pass-Defense, und wir wissen alle, wie zäh das Spiel letzte Woche gegen die Broncos war. Also die waren ja die schlechteste Pass-Defense der Liga. Wie dem auch sei, die Chargers Pass-Defense kommt aktuell auf einen Rating von 100,2. Das ist 27. in der Liga und 8,5 zugelassene Yards per Attempt, damit vorletzter. Hier wäre es eben gut, wenn unsere Wide Receiver produktiv sein könnten, weil die Pass-Defense erlaubt halt eben Wide Receivern ein Rating von 112,8, also auch auf dem vorletzten Platz. Die Stärken von ihnen liegen definitiv weiter vorne, also brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren. Joey Bosa, Khalil Mack und Morgan Fox werden eben der O-Line und besonders auf den Tackle-Positionen entsprechend wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Saison so richtig auf die Probe stellen. Bisher sieht die Line top aus, hat 26,9% die zweitniedrigste Zahl an QB-Pressures zugelassen bisher. Aber jetzt kommt eben auch ein Pass-Rush, der hat schon 21,6 geholt. Und das ist dritter Platz in der Liga. Also da, das wird man sehen. Bisschen muss die O-Line ja auch schon mal auf Betriebstemperatur gebracht werden. Wenn die Dolphins dann ankommen, dann sieht das nochmal deutlich anders aus. Aber so an sich, glaube ich, ist die Chargers, zumindest die Pass-Defense, da könnte was gehen. Und ich habe mal geschaut, Run-Defense sind sie jetzt auch. Also Mahomes scrambled ja dieses Jahr deutlich mehr und kommt da auf einen Schnitt von 30,8 Yards per Game und 4,8 im Schnitt pro Spiel. Prescott hatte letzte Woche gegen diese Defense 40 Yards, die er gelaufen ist, 5,7 Yards per Carry und einen Touchdown geholt. Also ich gehe mal davon aus, das wird auch wieder eine Möglichkeit sein, wenn sich keine Passanspielstation findet, Downfield, dann läuft da vielleicht auch mal wieder selber.
Na, ich glaube, dass das wieder so ein Spiel wird, wo wir mal testen können, wie gut die Passing-Offense denn jetzt wirklich läuft. Also haben wir vorhin drüber geredet, Mecole Hardman wird wahrscheinlich eine kleine Rolle spielen. Mit Washington, der nicht mehr der Returner ist, glaube ich, wird wirklich interessant sein, ob ein Hardman die Rolle einnimmt. Der soll Special Teams spielen. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, was von seinen Skills her. Der ist ja fast so ein Dante Hall, über den müssen wir gleich auch nochmal reden. Das ist am Ende ein Spieler, der uns da helfen kann. Und dann bin ich wirklich interessiert, wie wir Justin Watson ersetzen. Dass ich das mal sage nach der Offseason, finde ich auch absurd, weil der Einzige war, der tief gegangen ist. Was ist MVS? Was sehen wir von dem? Und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Spiel, zu sehen, ob der eben dann performen kann, ob der in seine Rolle mehr als ein 100-Meter-Sprinter und dann wieder zurückjoggen einnehmen kann, oder ob der irgendwie auch Bälle fangen kann, ob der was mit dem Football machen möchte bei uns in der Offensive. Und auf der anderen Seite bin ich, also ich würde mir wünschen, dass Justin Ross mal mehr gespielt wird. Also wenn wir sagen, Ex-Receiver haben wir ein Problem, jetzt lass uns doch mal den von alleine lassen und einfach mal ein, zwei Spiele sehen, was der kann. Dann können wir ihn auch wieder verstecken und die Leute vergessen wieder, dass wir den haben. Aber ich möchte einfach mal sehen, wie wir den eingesetzt haben. Und der ist eigentlich genau das, was wir jetzt brauchen und hat das immer wieder gezeigt. Lass den doch mal 20 Snaps spielen und nicht nur 5,5. Also das wäre für mich irgendwie ein ganz großer Wunsch, den ich da hätte, weil ich glaube, dass die Chargers genau das richtige Team dafür sind. Und die Broncos in der nächsten Woche vielleicht dann auch nochmal. Da fliegt der Ball ja sogar noch viel leichter in der leichten Luft oben auf den Bergen. Und da hoffe ich mir eigentlich, Frank Clark zurückzuhaben. Also das wäre dann ja einfach der da dann performen muss in der Woche. Aber gegen die Chargers erwarte ich einfach, dass wir in der Offense mehr testen, mehr ausprobieren. Und ich hoffe, dass wir die Chargers klar unter 20 Punkten lassen.
Also das glaube ich schon, dass wir die Chargers unter den 20 Punkten lassen, weil ich, wie gesagt, dieses tiefe Vertrauen in unsere Defense mittlerweile habe. Wir haben, glaube ich, mittlerweile auch in jedem Spiel einen Turnover geschafft. Und das werden wir auch am Sonntag wieder schaffen. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr... Ja, ich glaube, ich habe das nämlich nachgeschaut bei Fantasy. Da ist das immer sehr schön aufgelistet. Und deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe aber irgendwie auch durch die Rückkehr von Mecole Hardman irgendwie jetzt wieder ein bisschen Vertrauen gewonnen in die Offense. Das ist total doof eigentlich, weil er ist nicht der Wide Receiver Nummer 1. Aber es ist einfach jemand, den ich kenne, von dem ich weiß, dass er was kann, dem auch den Patrick Mahomes vertraut und der einfach auch ein gutes Skillset mitbringt. Und ich denke, dass das ganz klar als Wide Receiver Nummer 1 Travis Kelce wieder im Fokus stehen wird am Wochenende. Ich denke aber auch, dass ein Rashee Rice immer mehr ins Rampenlicht drücken wird, weil der macht einfach einen guten Job. Der hat auch meiner Meinung nach jetzt schon Sky Moore wieder den Rang abgelaufen und ist da schon höher gerankt. Wie ein MVS sich entwickelt, das ist spannend. Ich denke, das wird wieder wie die letzte Saison sein. Er wird ein paar Glanzmomente haben, aber trotzdem wahrscheinlich relativ, ja, im Schatten bleiben von anderen. Und wie du richtig sagst, ich wünsche mir Justin Rocher seit Woche 1. Ich hoffe jetzt endlich mal, ist dieses, ich will ihn nicht verheizen, vorbei, dass man endlich mal ihn sieht, weil der kann was, der Junge. Und gerade gegen
Fabi, nicht nur Justin Ross, sondern auch Rashee Rice, ja, oder? Also dem einfach mal mehr als seine 4-5 Tage zu geben wieder. Ja. Das sind die beiden, die ich sehen möchte. Und wenn die mit Mecole Hardman und Travis Kelce unsere Offense sind, dann können wir gucken, wie wir Sky Moore und die anderen alle einbauen. Aber die vier würde ich gerne im Fokus sehen.
Richtig, und ich glaube schon auch, dass ein Patrick Mahomes diesen mittlerweile auch, klar, einen Mecole Hardman und Travis Kelce sowieso, einen Rashee Rice, der kriegt dann umsonst diese Anspiele von Mahomes, und auch ein Justin Ross, der hat letztes Mal diese Targets bekommen und der fängt die Bälle ja auch. Also ich denke schon, dass es jetzt langsam sich ins Rollen geht. Vor allem, das ist ein direkter Konkurrent. Weißt du, gegen die Raiders, Broncos und Chargers, da musst du gewinnen. Weiß ich nicht. Ich würde es mir auch wünschen. Ich bin nicht voll bei dir.
Ich habe heute gelesen, dass Andy Reid bei diesen OTA-Camps immer die Division-Rivalen simuliert. Also jedes Camp wird einem Division-Rivalen quasi gewidmet und dann versucht man sich da bestmöglich darauf einzustellen, weil man halt in der Saison da nicht so viel Gelegenheit dazu hat. Also deswegen hoffe ich, dass da auch ein bisschen was hängen geblieben ist. Vielleicht wurde ja Justin Ross da auch schon ein bisschen eingesetzt und jetzt die Möglichkeit, wenn ein Justin Watson raus ist, der die drittmeisten Snaps hinter Kelce und auch Rashee Rice bekommen hat, dann eben nicht den Speed hat, also Justin Ross hat nicht den Endspeed wie Watson oder MVS, aber der kann eben diese Contested Catches machen, also der kann eben sehr umkämpfte Dinger holen und das haben wir schon gesehen gegen die Vikings in Woche 5 und diese typischen Vertical Options, hat Mahomes heute gesagt, die würde er gerne öfter machen, die würde er gerne öfter spielen, aber hat sich einfach dahin trainiert, dass wenn die Defense ihm das nicht anbietet, weil Deep Zone Coverage gespielt wird oder auch Deep Man Coverage, dann musst du das nehmen, was die Defense dir anbietet. Aber zumindest mit Ross könntest du in der Theorie so jemanden haben, der nicht so viel Separation schaffen muss wie ein Watson oder ein MVS und du hast ihn dann doch in ein enges Fenster angespielt und er macht den Catch. Und da bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass wir den jetzt mal sehen können. Für mich auch Sky Moore jetzt die Möglichkeit eben, dass man die Chiefs einfach gut berät, diese Jet Sweeps, Screenplays und diese ganzen grundsätzlichen Routen, die alle durch die Mitte gehen, dass er die einfach mal sein lässt und vielleicht mal auf Außen seine Möglichkeiten bekommt. Weil ich habe immer das Gefühl, der schafft im 1 gegen 1 nicht genug Raumgewinn. Da sind eben Toney und Rice deutlich besser geeignet mit den Anlagen. Und Sky Moore mal draußen zu bringen, also ich habe da ein Play im Kopf gegen die Broncos, wo er außen eine gute Route läuft, die unterbricht er kurz, dreht sich um, kriegt den Ball von Mahomes und holt, glaube ich, sogar das First dann. Also auch da haben wir eben die Möglichkeit, ihn ja jetzt mal zu testen, einzusetzen. Und Watson war ja eigentlich eher auf dieser Seite unterwegs. Warum nicht Sky Moore jetzt mal die Möglichkeit geben, sich eben da zu beweisen? Und Rashee Rice, ich finde, der spielt aktuell, ich glaube, 62% seiner Pass-Snaps im Slot oder auf eben Routen, die da anfangen. Und mit den Fähigkeiten hat er eben auch die Möglichkeit, sich da noch ein bisschen mehr in diese Connection reinzubringen. Ich glaube, er ist nicht mehr so weit davon entfernt, dass Mahomes ihm nahezu blind vertraut. Es gab auch schon in den letzten 2-3 Spielen einige Möglichkeiten durch die Mitte. Mahomes ist da aus der Vergangenheit nicht so gerne unterwegs. Also der wirft da nicht so gerne in dieses Fenster, weil er sich eben nicht so sicher ist wie bei beispielsweise einem Travis Kelce. Aber ich glaube, Rashee Rice hat da sehr viel dafür gearbeitet, dass diese Connection, dass dieses Vertrauen von Mahomes eben da ist. Und das würde ich mir eben wünschen. Und dann sind wir mit diesem Wide Receiver Core, mit Mecole Hardman, der dann halt eben als Gadget-Spieler hier und da eingesetzt werden kann, in der Red Zone Offense, was eben uns auch abgegangen ist, muss man ganz klar sagen, die letzten Spiele, dann sind wir da ganz gut aufgestellt. Weil ich glaube, unser Problem war nie die Qualität, sondern ich glaube, diese Problematik ist, diese Maschine in Gang zu bringen und die einzelnen Rädchen so smooth ineinander übergreifen zu lassen, dass wir da Play für Play, Drive für Drive einfach keine Field Goals mehr kicken, sondern eben in die Endzone kommen und Touchdowns scoren. Und dann haben wir alle mit dieser Defense einfach ein super entspanntes Leben.
Es ist witzig, wie anders das Gefühl und der Moment ist, obwohl dann sozusagen beziehungsweise vielleicht morgen oder heute Nachmittag in den USA dann 2 Spieler zurückkommen. Aber ich glaube, dass diese Defense eben wirklich, das hast du gerade schon so genau so gesagt, das ist der Unterschiedmacher. Also wir hatten noch nie so eine Defense und dann gibt Mahomes doch einfach Waffen, denen er vertraut, die funktionieren. Das müssen nicht die Superstars sein, die aber einfach performen. Und ich glaube, das ist wirklich dann der Unterschied. Mecole Hardman hat, ähnlich wie die Marcus Robinson, niemals das eingezahlt, was wir in der Legion of Zoom am Anfang mal erhofft haben. Übrigens, die ist jetzt auch wieder zum Teilen zurück. Die haben wir ja abgeschrieben. Und die traurigen Bilder, wo niemand mehr da war, Mecole Hardman ist zurück. Von daher, auch die Leute sind wieder da. Aber genau da drauf zu setzen und zu sagen, hey, dann macht er das eben. Was ich ganz interessant fand, er hat heute in der Pressekonferenz nochmal ein bisschen über seine Verletzung letztes Jahr gesprochen. Der war wirklich, wusste ich gar nicht, 10 Tage im Krankenhaus, hat 4 bis 5 Tage lang seine Beine nicht gefühlt. Auch das nochmal so ein bisschen als Erklärung, was für Probleme der hatte und dass der jetzt zurückkommt und dann vielleicht auch nicht 100% dann direkt da ist, ist vielleicht nachvollziehbar. Aber wir sind ja gut da drin, den über die Saison aufzubauen. Aber mein Gefühl ist, dass der 2 Touchdowns 70 Yards macht und wir alle sind, hey, wieso war der eigentlich weg und was hat er eigentlich bei den Jets gemacht?
Ja, sehe ich genauso. Und ich mag ihn auch irgendwie. Ich mag ihn als Person auch irgendwie. Also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber er auf mich wirkte wie ein cooler Typ. Und ich erinnere mich immer gerne zurück an das Spiel, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber ihr wisst es wahrscheinlich ganz bestimmt, wie er diesen einen Bock geschossen hat. War das ein Return, wo er den Ball verloren hat oder ja, war das ein ganz normaler Spielzug?
War ein Punt-Return, wo er ihn fallen gelassen hat, zur Seitenlinie kam, erstmal total traurig war und die haben ihn aufgebaut und im nächsten Play hat er dann, glaube ich, keine Ahnung, 40 Yards gemacht, das meinst du, ne?
Nee, ich glaube, das waren richtig, richtig viele. Das war, ich glaube, schon ein Jet-Sweep und ich glaube, er ist ja fast über das komplette Feld gelaufen. Er hat zwar keinen Touchdown gemacht, aber er hat einen richtig großes Play gemacht und ich erinnere mich dann, wie Mahomes ihm dann gesagt hat, ich wusste es und glaube an dich selber und ich wusste, du kannst es und das ist einfach, das ist so ein geiles Szenario, an das ich mich da erinnere und deswegen, wie gesagt, ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich freue mich sehr und ich würde mich wirklich freuen, wenn er mit einem Touchdown begrüßt werden würde.
Klingt doch nach einer schönen Story. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht viel weiter Prediction machen. Lass uns gerne oder weiter auf die Chargers eingehen. Ich glaube, am Ende zählt es sehr, wie die Chiefs spielen und wie sie sich selbst finden. Diese Defense mit einer Offense, die weiß, wie sie erfolgreich sein kann, die in der Red Zone erfolgreich ist, glaube ich, ist wirklich schwer zu stoppen und da habe ich einfach auch vor den 49ers, auch vor den Eagles, auch vor den Dolphins nicht wirklich Angst. Lass uns mal drüber rausgehen, wie glauben wir, geht das Spiel aus? Marius, fang du doch mal an.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich bei diesem Schnitt, den wir aktuell sehr gut halten, die Teams mit, ich glaube, dem zweitniedrigsten gegen uns Punkte machenden Schnitt in der Liga haben. Aber
und noch keiner über 20 Punkte, ja, das müssen wir auch festhalten.
So ist es. Ich bin trotzdem der Meinung, es wird wieder eine knappe Kiste, weil es gegen die Chargers immer knapp wird. Deswegen glaube ich, wird es wieder mit 3 Punkten Abstand 27-24 für die Chiefs. Fabi, was sagst du? Muss noch meditieren, ja, in sich gehen.
Ja, nee, ich habe jetzt gerade überlegt, aber nee, ich vertraue in unsere Defense. Ich denke auch, wir werden dieses Mal mehr mit 20 Punkte zulassen. Deswegen sage ich, wir gewinnen mit 31-17. Daniel?
31-17. Hui. Also ich glaube, ja, dass wir 2 Touchdowns gegen uns kriegen und einen Field Goal. Ich glaube, 17 Punkte machen die Chargers und ich glaube, dass wir auch noch nicht so gut aussehen, aber die 2 Touchdowns von Mecole Hardman laufen ja rein. Ich glaube, wir machen 3 Touchdowns und ein Field Goal 24-17. Marius, du schreibst das auf, oder? Damit es hinterher korrekt wiedergegeben werden kann. Ja,
wird auf jeden Fall darauf geachtet, wer da wie getippt hat.
Aber Daniel, schau mal her, du hast es genau einen Touchdown weniger als ich getippt. Also das, weil du es gerade so erstaunt hast über meine Prediction. Du hast genau einen Touchdown plus weniger. Ich habe den von Justin Ross noch eingerechnet, den hast du noch nicht.
Ja, aber ein Touchdown ist viel. Ich glaube, ich werde auch weniger getippt, aber Mecole Hardman wird 2 Touchdowns machen. Das nehme ich mit rein. Ich würde gerne noch mit Dante Hall sprechen. Der wird nämlich der Drummer am Wochenende sein im Heimspiel und wird auch in den Chiefs Ring of Honor aufgenommen, da wir Dante Hall nun sehr gut kennen und der am Wochenende des Frankfurt-Spiels auch da sein wird, neben Christian Okoye. Übrigens, mein Trikot ist angekommen. Ich habe den Christian Okoye-Trikot noch schnell bestellt, das ich mir hoffentlich unterschreiben lasse. Bin ich eigentlich ganz froh, dass das ein besonderer Spieltag wird mit Dante Hall, den ich wirklich sehr, sehr gern habe. Super cooler Typ, sehr angenehm. Ich glaube, Fabi, du hast ihn noch nicht getroffen, oder? Das müssen wir auch nochmal nachholen.
Nee, ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich habe mir jetzt aber tatsächlich gestern in Verbindung mit seiner Bekanntgabe da mal ein paar Videos von ihm angeschaut. Das war ein richtiger Speedster. Das ist ja eine richtige Maschine.
Naja, der hieß ja auch Human Joystick. Der war nicht nur Speedster, der konnte ja einfach auf einer Briefmarke die Gegner austanzen. Der ist da und der läuft da auch rum und Marius und ich, glaube ich, versuchen ihn auf jeden Fall zu aktivieren. Das kriegen wir hin. Und Christian Okoye würde ich mich noch mehr drüber freuen. Da würde ich gerne ein Bild mit dir zusammen sehen, Fabi, wer das breitere Kreuz hat.
Ja, absolut. Du, ich hab mit Chris Jones schon gemacht und es war sehr ernüchternd für mich, von dem her.
Ja, aber Samen ist der nicht ganz so groß wie Chris Jones. Ich glaube, was hast du gesagt? 1,80, Marius? Oder sogar kleiner?
Der ist so 78? Unsere Größe. Also Fabi ist, glaube ich, 1,85 und ich auch.
Genau, ja.
Ich glaube, er ist auch so in 1,83, 1,84 in dem Dreh. So müsste er sein.
Okay, weil ich find's ganz spannend, weil der war wirklich, also wenn du die Bilder dir anguckst, kannst du auch nochmal die Videos angucken dazu. Fabi, das ist wirklich also unfassbar, was der für eine Figur und was der für ein Typ war früher. Und bin ich sehr gespannt, mehr oder weniger dann vielleicht mal vor Ort zu treffen und mal ein paar Worte quatschen zu können. 1,85 war genau groß, 114 Kilo. Das war schon ein richtig krasser Running Back. Ja, dann sind wir...
Also
ja.
Ich habe übrigens auch, 114 Kilo und ich bin 1,85. Ich habe die allergleichen Stats wie ihr.
Spannend. Ja, du hättest ein guter Running Back werden können, Fabi.
Ich sehe schon das Laufduell da in Frankfurt. Nee,
ich möchte eins dieser Duelle, wo so gegeneinander gegenläuft und man sieht, wer den wegdrückt.
Ja, auf der NFL Experience, da werden wir das auf jeden Fall abhalten.
Ja. Ich glaube, ich will das doch nicht. Da
müssen wir auch das Kingdom Combine machen, wo Daniel und ich ganz traurig am Schneiden werden gegen Fabi.
Daniel und Marius 100 Kilo Bankdrücken 0, Fabi 27 oder so wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Hör mir auf.
Und wir sitzen noch auf der Handel noch mit drauf.
Aber ihr zwei könnt, glaube ich, ihr könnt Footballer werfen, oder? Ihr könnt das.
Einigermaßen, ja. Also,
fangen kann ich ein bisschen besser von früher noch, aber ja, werfen würde auch gehen.
Ich kriege einen Ball hin, der eine Spiral macht. Aber ich habe mit Jan Weinreich, dem deutschen Quarterback, geworfen und da habe ich gemerkt, dass ich nicht werfe, sondern ich ihn eher so rüberlege und wenn der da richtig Druck drauf setzt, dann ist das noch was anderes. Also sehr beeindruckend. Sehr schön.
Ich würde tatsächlich gerne mal habt ihr schon mal von einem richtigen Quarterback einen Ball gefangen? Also
Jan Weinreich ist ELF-Quarterback gewesen, ist nicht NFL. Mhm. Ich glaube, das ist eine Nummer größer. Aber der hat mir mal einen Ball so über 10 Meter zugeworfen. Und das Krasse ist, dass der so dich weil der eben so viel Spiral und so viel Still hat, dass der dich nach hinten drückt. Also dieser sehr viel Schnitt führt eben dazu, dass der Ball richtig so nach hinten gedrückt wird, obwohl er gar nicht doll geworfen hat. Und da ist cool, ist sehr beeindruckend. Kriegen wir mal hin, Fabi. Also vielleicht müssen wir nochmal Footballerei-Combines machen und dann setzen wir von Team Das Kingdom auf Fabi bei allen körperlichen Sachen und wir machen die Football-Sachen.
Übrigens, die Ballmaschine, die es ja so gibt, die wird auch benutzt bei der NFL Experience, die ist so ähnlich. Also die drückt dich auch ordentlich nach hinten. Ja. Also das habe ich in München tatsächlich mal ausprobiert. Das kommt schon sehr nah ran, muss man sagen. Also die Bälle kommen da sehr scharf und das ist schon was anderes, als wenn man sich mit Freunden so auf der Wiese die Dinger zuwirft. Logischerweise. Wäre auch arg komisch, wenn es nicht so wäre.
Habt ihr noch Themen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ach ja, haben wir über unsere Verletzten gesprochen? Nee, oder?
Es gibt gerade nur eine verletzte Person, Justin Watson, wenn ich im Kopf habe. Das habe ich ausgelassen. Den
gab es nicht.
Nee, aber das ist ja Tradition der Injury Report von Doc Marius und deswegen, ja, den haben. Ich hab's nicht gewusst genau, aber ich dachte auch, dass es bloß Justin Watson ist, zum Glück.
Doc Marius, gibt's noch mehr Verletzte?
Ja, ich hab nachgeschaut, es ist tatsächlich auch nur Justin Watson, der noch nicht auf IR gegangen ist. Wird auch ein bisschen spekuliert, wann er wieder zurückkommt, aber die Chiefs werden nach dieser Kadarius Toney-Nummer Vorsicht walten lassen. Ich rechne nicht mit ihm vor der Bye-Week sowieso nicht, aber vielleicht maximal zum Eagles-Spiel, wenn nicht sogar später. Ich habe mal geschaut, Jody Fortson hatte letztes Jahr in Woche 15 so eine ähnliche Verletzung, auch am Ellbogen. Also der hat sich quasi, der ist auf den Ellbogen draufgefallen und der war so durchgestreckt und dann ist Gott sei Dank keine Fraktur draus geworden, sondern wahrscheinlich nur eine Schwellung und das sind halt Schmerzen oder Entzündung und das solltest du dann halt entsprechend auch behandeln, solltest es vielleicht mal ruhig stellen die ersten Tage. Dementsprechend, also Folsen hat von Woche 15 bis zur Divisional Round gebraucht, 4 Wochen, bis er zurück war mit dieser Bye-Week, die wir da noch drin hatten. Und wie ihr habt schon gesagt, es ist zum Glück der einzige Spieler, der auf dem Injury Report auftaucht, der nicht mittrainiert hat die Woche. Sonst sind da zwar auch noch ein paar andere Spielernamen drauf, wie Travis Kelce, Kadarius Toney, George Karlaftis, Nick Bolton, Snead, Brian Cook und Tommy Townsend. Die haben alle aus diesem Broncos-Spiel, wir erinnern uns, das eine oder andere körperliche Mitbringsel da mit nach Hause bringen dürfen, haben aber alle mittrainiert. Insofern sehe ich das nicht allzu dramatisch an. Charles Emmanuel war noch mit Non-Injury-Related draufgestanden, aber auch ganz normal mittrainiert. Da gibt es eher bei den Chargers ein paar, die ausfallen. Der Safety Gilman hat aktuell noch keine Prognose für eine Rückkehr. Die Chargers haben deswegen auch ehemaligen Falcons Safety Jalen Hawkins verpflichtet. Ein Cornerback Dean Leonard am Dienstag genauso wenig mittrainiert wie Safety Raheem Lane. Ich glaube, der ist auch raus. Und dann zwei, bei denen man auch gucken muss, Defensive Tackle Joseph Tag Sebastian und Joey Bosa waren auch limitiert im Training. Sollte man im Auge behalten, aber glaube ich, gehe ich davon aus, dass die auch fit sind bis zum Spiel. Justin Herbert ist übrigens da auch aufgelistet mit einer Verletzung am linken Finger, hat aber normal mittrainiert. Ich denke, der wird einfach getaped werden. Und dann sollte das unerheblich sein.
Sehr schön. Haben wir jetzt alles, Fabi? Oder hast du als Regelhüter hier noch irgendwas auszusetzen an der Folge?
Naja, wir haben ja schon so nebenbei gesagt, dass wir doch Super Bowl Champions sind, ne? Das hat man auch hab schon so einen Nebensatz.
Ja,
okay. Nee, also ich bin glücklich sonst. Wir haben alles.
kurzer Blick noch auf X, ehemals Twitter, ob schon was Richtung nichts Frank Clark passiert ist,
aber das scheint leider Gottes
noch nicht der Fall zu sein. Schade, dann hat es leider doch nicht ganz in diese Folge gereicht. Aber so ist das ja manchmal. Dafür sind wir schon fast ausverkauft. Haltet euch ran mit den Tickets, Freunde. Haltet euch bloß ran, kann ich nur sagen.
Ja, man könnte auch jetzt sagen, wir sind ausverkauft, wenn diese Folge rauskommt. Aber bisher, während wir sie aufnehmen, sind wir noch nicht ausverkauft. Von daher, guckt mal, dass ihr rankommt. Und wir gucken dann nochmal, was wir alles, wenn wir die Tickets ausverkauft sind, abends anbieten können. Aber es ist unfassbar. Also wir freuen uns unglaublich auf die Masse an Leuten, die da kommt. Und man merkt, wie viel Bock ihr habt. Und ich habe ein paar Anfragen auch gekriegt von Leuten, die keine Tickets haben, die wegen unserer Party dann auch gerne nach Frankfurt kommen und mit uns feiern. Das wird richtig, richtig gut. Marius.
Ja, dann danken wir für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Und ja, egal, wie lange ihr uns schon folgt oder wenn ihr das noch nicht tut, dann macht das gerne mal, um uns im Algorithmus noch ein bisschen besser zu platzieren. Macht die Glocke bei Spotify grün. Bewertet uns gerne. Wir freuen uns dann natürlich über die vollen 5 Sterne. Und auch wenn wir mit einer kleinen persönlichen Nachricht bewertet werden, da gab es jetzt was wieder auf Apple. Vielen Dank dafür von Daltopop, einer der besten Football-Podcasts, hat er geschrieben. Oder sie, einer der besten Football-Podcasts rund um das Thema Football und den Chiefs. Viel Wissen und Information wird vermittelt. Man freut sich immer auf die nächste Folge. Super sympathisch, die Jungs. Selbst für Nicht-Chiefs-Fans sehr interessant. Herzlichen Dank dafür. Auch danke für euren Support. Wenn ihr uns schon als Supporter im Newsletter abonniert habt, wer das noch nicht hat, newsletter.daskingdom.de/subscribe gibt's in der Standardvariante kostenfrei. Da werden auch zum Deutschlandspiel hin wieder ein bisschen mehr Inhalte kommen. Es ist versprochen, wir haben ja jetzt die Party announced. Das war jetzt die letzten Wochen tatsächlich der große, große Fokus, weil wir gerne mit euch zusammen da feiern wollten. Und das Feedback, was wir gerade, während wir diese Folge ja aufnehmen, bekommen von euch, das bedeutet uns wirklich sehr viel, und dass wir fast auch schon die Tickets weggekriegt haben, unfassbar. Also vielen Dank für euren Support, auch über diese Wege. Und ja, wie gesagt, wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, macht das gerne. Kauft euch Merchandise von uns. Alle Links zu den entsprechenden Seiten gibt es nochmal zum Nachlesen auf daskingdom.de. So, jetzt wünsche ich uns dann einen schönen Game Day am Sonntag und sage die berühmten letzten Worte einer jeden Das Kingdom Podcast Folge. Go Chiefs! Touchdown! Chiefs! Boom! How about those Chiefs?